So, schönen guten Morgen. Wir sind in Kapitel 5 bei Prima Wurzeln. Ich habe mal so ein bisschen angeschrieben, was die Dinge sind, über die wir jetzt reden in den nächsten Resultaten. Wir haben ja am Anfang viel über Galerien und Manipulation von Galerien gesprochen und jetzt ging es darum, sich Spiegelungen anzugucken. Spiegelungen sind Elemente aus der Coxeter-Gruppe, die was Besonderes machen bei ihrer Wirkung auf dem Coxeter-Kammern-System durch Multiplikation von links. Denn die lassen mindestens eine Kante invariant. So, jetzt kann man eine Kante invariant lassen bei Multiplikation von links, indem man einfach nichts bewegt. Das geht. Das ist aber nicht das, was hier passieren soll. Diese Elemente sollen selber nicht das Einzelelement der Gruppe sein. Das heißt, die müssen was bewegen. Die müssen dann sogar alles bewegen. Und wenn man dann eine Kante festlässt, dann geht das nur, indem man die beiden beteiligten Kammern vertauscht. So, haben wir uns alles überlegt. Also nehme ich mit sowas her. So eine Spiegelung S, die hat dann Ordnung 2. Bei einer Kante werden die beiden beteiligten Kammern vertauscht. Die heißen jetzt einfach mal x und y. Und die Menge aller Kanten, die von einer festen Spiegelung invariant gelassen werden, die heißt die Mauer zu dieser Kante. Und die Notation dafür, wenn man eine Spiegelung hat und die schon bezeichnet hat, so wie hier mit S, dann ist die Notation M und ein S sowie Mauer zu S. Dann haben wir uns überlegt, was es heißt, dass eine Galerie eine Mauer kreuzt. Damit ist einfach nur gemeint, dass irgendeine Kante, die man da bei der Galerie so durchläuft, auf der Mauer liegt. Und dann haben wir uns letztes Mal überlegt, wie das eigentlich aussieht, wenn man jetzt Kammern hat und dann guckt, wo man so langläuft auf Galerien und wie oft man die Mauer kreuzt, was da so passieren kann. Und dann wurde uns klar, wenn ich zwei Kammern vorgebe und mir dann Galerien angucke, von der einen Kammer zur anderen, dann kreuzen diese Galerien, egal welche, eine vorgegebene Mauer zu einer vorgegebenen Spiegelung immer gerade oft oder ungerade oft. Es kann nicht sein, dass man mit einer Galerie bei den gleichen beiden Kammern die Mauer zum Beispiel einmal kreuzt und bei der anderen zweimal. Das funktioniert nicht, das haben wir uns überlegt. Und das bedeutet wiederum, dass folgende Definition sinnvoll ist. Wir sagen, dass zwei Kammern in S-Relation zueinander stehen oder S-Kongruent sind im Kammernsystem genau dann, wenn jede Galerie von der einen zur anderen Kammer die Mauer gerade oft kreuzt. Das ist wohl definiert, haben wir gerade besprochen. Insbesondere sind Leute zueinander in dieser S-Relation, wenn eine Galerie von der einen zur anderen Kammer die Mauer gar nicht kreuzt. Das ist unter anderem deshalb wichtig, weil wir uns dann überlegt haben, dass das eine Äquivalenzrelation ist. Und da, wo eine Äquivalenzrelation ist, da sind Äquivalenzklassen. Wir haben uns überlegt, es gibt genau zwei Stück. Und die heißen Wurzeln zur Spiegelung S. Wir haben uns auch noch überlegt, dass minimale Galerien so eine Mauer genau einmal oder gar nicht kreuzen. Da gibt es kein Hin- und Hergelaufe, denn das macht die Galerie unnötig lang. Das haben wir gesehen und dabei haben wir dann auch benutzt, dass die Abbildung, die von so einer Spiegelung bewirkt wird auf dem Coxeter-Kammern-System durch Multiplikation von links, dass das ein Graphautomorphismus ist, dass also zum Beispiel Abstände erhalten bleiben und solche Sachen. Da haben wir schon gesehen, wie man damit arbeitet. So, das ist ungefähr letztes Mal passiert, so gegen Ende. Und jetzt möchte ich da einfach weitermachen. Denn was ich, glaube ich, schon andiskutiert habe, ist, dass man jetzt Wurzeln auf verschiedene Arten charakterisieren kann. Wir haben jetzt angefangen mit, eine Wurzel ist eine Äquivalenzklasse zu dieser Kongruenzbeziehung. Aber das kann man natürlich auch anders machen. Und unter anderem darum soll es heute gehen. Ich fange also an mit Voraussetzung 4.2. Und immer wenn ich jetzt anfange mit einer Spiegelung und diesem ganzen Gedöns, Mauer, bla bla bla, dann soll es so sein, wie wir das gerade wiederholt haben. Wir haben eine Spiegelung. Dann gibt es genau zwei Wurzeln. Das haben wir uns schon überlegt, möchte ich aber hier nochmal festhalten. Charakterisierung dieser beiden Wurzeln. Und zwar sind das folgende Mengen. Ich schreibe ich jetzt einfach beide. Hm? Die eine Wurzel, behaupte ich, ist die Menge aller Kammern aus dem Kammernsystem Sigma mit der Eigenschaft, dass diese Kammer näher an x ist als an y. Dafür brauche ich jetzt noch so eine Mauerkante, genau wie oben. XY, schreibe ich mal hin, sei die Kante XY, Entschuldigung, die Kante XY aus der Mauer MS. Einfach damit ich x und y nochmal explizit im Lemma stehen habe. Dann besteht, behaupte ich, die eine Wurzel aus allen Elementen U aus dem Kammernsystem, also allen Kammern, die näher an x sind als an y. Das schreibe ich jetzt so auf, die Distanz von U zu x ist kleiner als die Distanz von U zu y. Und bei der anderen ist es genau umgekehrt. Das sind die Kammern aus dem Kammern. Und jetzt werde ich da noch einen kleinen Kommentar hinquetschen. Die Spiegelung S vertauscht diese beiden Wurzeln. S vertauscht die Wurzeln. Damit meine ich, dass wenn ich ein Element aus der einen Wurzel nehme und dann S darauf anwende, so wie S halt wirkt, also durch Multiplikation von links, dann lande ich in der anderen Wurzel. Und andersrum. Hier liegt so viel komisches Zeug auf dem Boden. Das hier sieht so ein bisschen aus wie. Nee, nicht Lametta, sondern wie heißt denn das? Also so komisches Glitzerzeug. Ich hätte gedacht, das ist eigentlich so Deko. Hm. Na gut, ich will jetzt gerade nicht dekoriert sein. Beweisen wir das länger. So, bevor wir jetzt loslegen und sich dann vielleicht auch nochmal Fragen klären, gibt es zu den Lemma und zu den Mengen, die Sie da hingeschrieben haben, Fragen? Dann nicht? Dann gleich? Erstmal okay? Gut, wir können dann gleich den Beweis nochmal die Sachen im Detail. Ja, warum es genau zwei Klassen gibt, habe ich letztes Mal schon erklärt. Das kann ich gerne gleich nochmal wiederholen, mündlich, aber möchte ich jetzt nicht in aller Ausführlichkeit anschreiben. Was ich aber anschreiben möchte, ist, dass wenn wir jetzt mit dieser Kante XY auf der Mauer anfangen, dass wir dann da schon was sehen. X X und Y liegen in verschiedenen Wurzeln. Das können wir uns gleich machen. Beschreibt gleichzeitig eine minimale Galerie. Ich kann jetzt natürlich noch andere Galerien langlaufen, aber dann werde ich, nach Definition der Relation, die, beziehungsweise nach dem Lemma, was wir dazu bewiesen haben, die Mauer auch immer ungerade aufkreuzen. Also liegen x und y in verschiedenen Kreuzen. Ne? Also wenn ich einmal kreuze, ist es eine ungerade Anzahl an Kreuzungen. Und deswegen liegen wir in verschiedenen Kreuzen. Wenn wir jetzt auf diese beiden Mengen hier schauen, dann liegt x auf jeden Fall näher an sich selbst als an y, denn der Abstand von x zu 0 und der von x zu y ist 1. Und y liegt auch näher an sich selbst als an x. Das heißt, x liegt jetzt in der einen Menge, von der wir behaupten, dass es eine Wurzel ist, und y liegt in der anderen Menge, von der wir behaupten, dass es eine Wurzel ist. Das ist ein guter Anfang. mit einer Kammer, mit irgendeiner Kammer und möchte mir zuerst überlegen, warum für jede Kammer einer der beiden hier definierenden Fälle eintritt, nämlich dass man näher an x oder an y liegen muss. Man kann nicht zu beiden die gleiche Distanz haben. Da gab es so ein Lemma. Und das gleiche erinnern wir das Leben. Da x und y ja eine Kante bilden, können wir Lemma, was war das? 5,4 einnehmen. In Lemma 5,4 stand es, wenn man sowas hat, also eine Kante, so wie hier jetzt x und y, und dann irgendeine Kammer, irgendwo im Kammernsystem, dass dann diese Kammer irgendwo im Kammernsystem nicht zu x und y den gleichen Abstand haben kann, sondern eine dieser beiden Kammern muss näher dran sein. Das hatten wir uns überlegt und das möchte ich jetzt hier verwenden. Falls er kleiner ist als der von u zu y, dann ist es der Abstand von u zu y minus 1, das war die eine Möglichkeit, dass man also quasi auf dem Weg zu y bei x vorbeikommt, genau einen Schritt davor, oder andersrum, das heißt, es ist der Abstand von u zu y plus 1. Und daher liegt u schon mal in einer dieser beiden angegebenen Mengen. Vielleicht gebe ich dir jetzt meinen Namen. Daher liegt u in der einen Menge. Ich nenne die mal n und ein x und n und ein y, so wie näher an x und näher an y. Aber groß. Ich glaube, es ist okay, dass ich das so abkürze. Was wir uns jetzt überlegt haben, ist zweierlei. Ja, in Wirklichkeit ist es eine Aussage. Die beiden Mengen, die da drüben stehen, partitionieren tatsächlich Sigma. Jede Kammer liegt in genau einer dieser beiden Mengen. Und jetzt müssen wir uns noch klar machen, dass das wirklich Wurzeln sind. Wie machen wir das? X liegt auf jeden Fall in der einen. Das heißt, der Plan könnte jetzt sein, zu zeigen, dass nx die Wurzel ist, die x enthält. Wie erkennen wir denn die Wurzel, die x enthält? Na, nach Definition ist eine Wurzel eine Äquivalenzklasse. Also fragen wir in Wirklichkeit nach der Klasse von x. Und die Klasse von x besteht aus allen Elementen, die zu x in der S-Kongruenzrelation stehen. Heißt also, dass man bei einer Galerie von x dahin die Mauer gerade aufkreuzt. Also möchte ich jetzt zeigen, beziehungsweise nicht in Relation zu x, denn wir sehen ja schon, dass die Anzahl der Kreuzungen nicht zu beiden gerade oder nicht zu einem ungerade sein kann. Das heißt, die liegen in verschiedenen, das haben wir uns oben überlegt. Und damit reicht es jetzt immer zu einer.
Also für ein X. Na gut.
Dann fange ich mal damit an, dass ich hier diese erste Richtung zeige. Und hier ist gleich ein Bild. Also. Ich fange jetzt mit dem kleinen U an und ich benutze die Definition der Menge in x. Ich bin also näher dran an x als an y. Und näher dran zu sein heißt, das haben wir mit Lemma von Feher geklärt, dass wir, wenn wir von u zu y laufen und mit einer minimalen Galerie, dass wir dann bei x vorbeikommen. Also sieht das Bild jetzt so aus, wenn ich eine minimale Galerie Gamma habe von u zu y, dann komme ich da unterwegs bei x vorbei. So sieht das Bild aus. Das ist laut Lemma 5.4 der Fall, wo u näher an x ist als an y, dann muss ich bei einer minimalen Galerie so durchlaufen. Übrigens war das hier ja eine Mauerkante. Was passiert also? Die Galerie ist minimal. Ich kann die Mauer also höchstens einmal kreuzen mit irgendeinem Lemma, dessen Nummer ich gleich sage. Hier sehe ich aber eine Mauerkante, also kreuze ich die Galerie hier einmal. Also kann ich sie davor niemals kreuzen. Ich habe also insgesamt, wenn ich jetzt zu x laufe, gar keine Mauerkreuzung, also eine gerade Anzahl. Und deswegen sind u und x in S-Relation. Sei dazu Gamma. Das war Lemma 5.5. Lemma 5.5 war dieses Lemma, was uns sagte, dass wir, wenn wir eine minimale Galerie entlang laufen, die Mauer höchstens einmal kreuzen können. So, jetzt kreuzt es also genau einmal. Der Teil von U zu X kreuzt. Das bedeutet, dass u und x zueinander in S-Relation stehen. Das heißt, sie liegen in der gleichen Wurzel. Und damit habe ich jetzt gezeigt, dass alle Elemente aus nx in der Wurzel liegen, die zu x gehört, also in der entsprechenden Äquivalenzklasse. So, dann könnten wir jetzt noch andersrum überlegen, oder wir machen das gleich mit der anderen Wurzel. In beiden Fällen kriegen wir dann, dass die Partition von Sigma, die durch die Wurzeln gegeben wird, genau dieselbe ist wie die Partition, die durch die beiden Mengen nx und y gegeben ist. Also müssen wir es genau die Wurzeln machen. Ja, können wir mal kurz überlegen. Also wenn ich jetzt weiß, dass u in S-Relation zu x steht, dann kann ich mir eine minimale Galerie von u zu x angucken und sehe, dass die Mauer gerade oft gekreuzt wird, nach Definition der Relation. Mit der Mauer 5 wird die Mauer dann also gar nicht gekreuzt und deswegen bin ich dann näher an x als an y. Denn wenn ich näher an y wäre, dann müsste ja y auf einer minimalen Galerie liegen zu x und dann müsste ich die Mauer eben doch kreuzen, aber das tue ich nicht. Das ist die andere Richtung. Umgekehrt U aus Sigma und U in S-Relation zu X. Dann kreuzt eine minimale Galerie, nennen wir sie jetzt mal anders, vielleicht Delta von U zu X, die Mauer. Mauer MS. Gar nicht. Das ist wieder die Definition der Relation. Also kann Y nicht auf so einer minimalen Galerie liegen. Also ist der Abstand von dem zu X kleiner als Y. Genau aus den Kammern besteht, die in Relation zu y stehen. Und damit haben wir dann unsere beiden Wurzeln gefunden. Und dann können wir uns ja zum Schluss nochmal angucken. Ich habe hier noch so eine Mini-Behauptung ans Ende geschrieben. Es vertauscht die Wurzeln. Naja, das kann ich jetzt auch wieder auf drei Arten begründen. Wir können ja mal ein Bild malen. Hier ist eine Mauerkante. Möglicherweise gibt es noch mehr. Aber wenn wir uns jetzt diese Charakterisierung der Wurzeln angucken, dann bekommen wir vielleicht so eine Anschauung, naja, hier so auf der linken Seite, da ist die Wurzel, die zu x gehört, das ist alles, was näher an x ist. Und hier auf der rechten Seite ist die Wurzel, die zu y gehört, alles, was näher an y ist. Ich male das mal so. Hier ist die eine Wurzel, hier ist die andere, so. Und jetzt gucken wir, was passiert, wenn wir s anwenden. Ich schnappe mir also irgendein Element hier auf dieser Seite, sagen wir mal da, so, nennen wir das mal anders, vielleicht A. Und jetzt wende ich da S drauf an. Das heißt, ich betrachte jetzt S mal A als Gruppenelement, also als Kammer. Und ich möchte entscheiden, in welcher der beiden Wurzeln es liegt. Dann habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann wieder mit Galerien und Anzahl der Kreuzungen so arbeiten, das ist eine Möglichkeit. Oder ich kann mit dem Abstand argumentieren. Wir haben jetzt ja noch eine weitere Charakterisierung für die Wurzeln gesehen mit dem Abstand. Also kann ich doch mal gucken, ob jetzt s mal a näher an x ist oder näher an y. Können wir mal gucken. Okay. A liegt in der gleichen Wurzel wie x. Also finde ich eine minimale Galerie von a zu x, die komplett in dieser Wurzel liegt und die Mauer gar nicht kreuzt. Die kann ich mir mal nehmen und die nenne ich jetzt mal Gamma 1. So. Der Abstand von a zu x ist dann die Länge der Galerie Gamma 1. Das Anwenden der Spiegelung S bewirkt einen Graphautomorphismus. Abstände bleiben also erhalten und deswegen weiß ich, dass der Abstand von S mal a zu S mal x der gleiche ist. Und jetzt gucken wir mal, was das bedeutet, denn wir wissen ja, was S mal X ist. S mal X ist, weil die Spiegelung diese Kante festlässt, Y. Wenn ich mir jetzt also diese Galerie so vorstelle und überall S drauf werfe, dann passiert Folgendes, ich habe S A. Dann habe ich hier irgendwie ein großes Anzahl von S abgebildet. Naja, und dann komme ich zu SY. Wenn ich jetzt hier weiterlaufe, komme ich bei Y an und das ist dann immer noch minimal, denn vorher konnte ich die Mauer ja nicht kreuzen. Hier kreuze ich sie einmal. Ich komme also nicht schneller zu Y. Aber auf der anderen Seite lande ich ja hier, mach das mal, erst komme ich hier zu SX, dann komme ich zu SY, wenn ich jetzt einfach S auf diese komplette Galerie anwende, erst Gamma 1 und dann auf diese Mauerkante. Aber auf der anderen Seite ist Y, was das gleiche ist wie S mal X, jetzt näher ran. Na, ich transportiere jetzt alles mit der Spiegelung S und dann sehe ich jetzt, S mal A ist näher an Y als an X. Also liegt es genau in der anderen Wurzel und das gilt für alle. Das heißt, die beiden Wurzeln tauschen einfach, wenn ich es anwende. Da S an den Graphautomorphismus wirkt, gilt Folgendes. Ich schreibe jetzt mal ein bisschen was von dem, was ich da gerade skizziert habe, ordentlich hin. Gilt für jede Kammer A aus Wurzel von x, also aus nx, dass der Abstand von s mal a zu y das gleiche ist wie der Abstand von a zu x und der ist kleiner als der Abstand a zu x und gleichzeitig ist dieser Abstand der von s mal a zu y kleiner als der Abstand von s mal a.
Rekapitulieren wir jetzt mal kurz, was wir haben. Immer dann, wenn wir eine Spiegelung haben, S, dann haben wir eine Mauer MS und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten schon gefunden, wie wir die Wurzeln, die zu S gehören, und die möchte ich jetzt immer Alpha und Minus Alpha nennen, wie wir die charakterisieren können. Die eine Möglichkeit ist, dass man über diese Relation argumentiert, das heißt, die eine Klasse besteht, wenn man jetzt eine Kammer festhält, irgendwas aus Alpha, dann besteht Alpha aus genau den Kammern, die gerade viele Kreuzungen brauchen, wenn man von x dahin will, und minus Alpha aus den anderen, also wenn man ungerade viele Kreuzungen braucht. Das ist die eine Möglichkeit, das zu charakterisieren. Das heißt, man hat die beiden Klassen bezüglich der Äquivalenzrelation und muss einfach nur entscheiden, wie man die bezeichnet. Aber es ist völlig klar, dass immer dann, wenn ich eine Mauerkante nehme, dass dann die beiden beteiligten Kammern in verschiedenen Wurzeln liegen. Die andere Möglichkeit, wie man die Wurzeln charakterisieren kann, ist auch wieder ausgehend von einer Kammer, zum Beispiel einer, so wir haben es jetzt gemacht mit so einer Mauerkantenkammer, dass man sagt, die eine Wurzel sind alle Leute, die daran näher sind als an der anderen Mauerkammer und die andere Wurzel besteht aus dem Rest. Was wir hier insbesondere sehen die ganze Zeit, ist, dass durch dieses Wurzelgedöns das Kammernsystem in zwei gleich große Teile geteilt wird. Dass die gleich groß sind, wissen wir jetzt wegen des Vertauschens. Es vertauschte, das heißt, die haben die gleiche Anzahl Kammern. Wir haben also so zwei Hälften und das ist bei jeder dieser Charakterisierung so, aber es ist nicht immer gleich offensichtlich, warum es genau zwei sind.
So, was wir also insbesondere haben, und das ist hier bei mir eine Bemerkung und die ist sogar nummeriert, ich weiß nicht warum, aber dann mache ich das hier auch mal.
Ich kann ja, wenn ich eine Wurzel anschaue, die einfach nur als Menge von Kammern betrachten, das ist es ja bisher, eine Menge von Kammern. Wenn ich also jetzt das Kammernsystem als Menge betrachte, dann kann ich mir das mengentheoretische Komplement anschauen. Also Sigma ohne eine Wurzel. Und dann haben wir jetzt gezeigt, dass dieses Komplement, also die Menge der übrig gebliebenen Kammern, selber auch eine Wurzel ist. Das war vielleicht vorher nicht so klar.
Also Bemerkung.
Die Wurzeln zu einer Spiegelung. Das mengentheoretische Komplement einer Wurzel ist die andere Wurzel. Und dieses die andere ergibt Sinn, weil es nur genau zwei gibt. Manchmal sagt man dann, wenn man mit einer Wurzel anfängt, dass die andere die gegenüberliegende ist. Und anschaulich verstehe ich, wie man darauf kommt, weil man ja an die Mauer denkt und dass die andere Wurzel dann halt aus den Kammern auf der anderen Seite der Mauer besteht. Weiter geht's damit, dass wir charakterisieren, wie Mauerkanten aussehen.
Denn wenn wir jetzt mal so, ich nehme mal die Skizze, wenn wir uns unser Kammersystem jetzt so vorstellen, ich habe das jetzt 2D-mäßig gemalt, in Wirklichkeit stelle ich mir das 3D-mäßig vor. Ich stelle mir die Kammern eines Kammersystems vor, als würden die auf einer Sphäre liegen. Und die Mauer ist dann einfach wie so ein, ja, wie so ein kleiner Zaun, der einmal so darum geht und dann wird dadurch meine Kugel quasi in zwei Hälften geteilt. So stelle ich mir das eigentlich vor. Kann ich jetzt auf der Tafel nicht, könnte ich vielleicht aber nicht so gut malen. Deswegen ist dann so ein 2D-Bild erstmal besser. Für mich ein bisschen übersichtlicher. Und wie erkenne ich denn jetzt, wenn ich da irgendwo so zwei Kammern habe, die auf einer Kante liegen? Wie erkenne ich, ob das eine Mauerkante ist? Naja, naiv. Die eine Kammer liegt in der einen Wurzel und die andere in der anderen, oder? Das zeigen wir jetzt.
Gleiche Voraussetzungen, gleiche Bezeichnungen.
Für jede Kante xy von Sigma. Das ist jetzt irgendeine, wohlgemerkt, die habe ich mir nicht besonders studiert, das ist irgendeine Kante. Und die Kammern teilen sich heißen x und y. Na, das geht das, was ich gerade gesagt habe. Die Kante liegt auf der Mauer. Genau dann, wenn x und y in verschiedenen Wurzeln zu s liegen. Wurzeln in verschiedenen s-Wurzeln.
Und vielleicht gucken wir da jetzt drauf und denken, muss man da eigentlich wirklich was zeigen? Ist das nicht eigentlich klar?
Dann können wir mal gucken. Wir haben da zwei Richtungen. Ich beginne mal mit xy ist eine Mauerkante. Das heißt dann ja, dass S die beiden Kammern X und Y vertauscht. S ist also gleich Y, S ist gleich X. Wurzeln sind disjunkt, sie werden von der Spiegelung vertauscht. Wenn also X und Y von der Spiegelung vertauscht werden, folgt daraus schon, dass sie in verschiedenen Wurzeln liegen, die überlegen gerade? Ja, ne? Denn wenn sie in der gleichen wären und vertauscht würden, dann wären sie gleichzeitig in der Wurzel, aus der sie kommen, und in der anderen. Also müssten sie in verschiedenen liegen. Also müssen Y, und zwar wegen dieses Nachsatzes in Lemma 5, 7, in verschiedenen Wurzeln liegen. Richtung.
bei zwei verschiedenen S-Wurzeln liegt, dann heißt es doch, dass man, wenn wir auf die ursprüngliche Definition von Wurzeln schauen, dass man nicht in der gleichen Äquivalenzklasse liegt für diese S-Kongruenz. Oder in anderen Worten, man ist dann nicht S-Kongruent zueinander. Schreibe ich mal hin. Das heißt, X ist nicht S-Kongruent zu Y. Die Definition war ja, dass man in S-Kongruenz steht, wenn bei einer Galerie von der einen Kammer zur anderen die Mauer gerade oft gekreuzt wird. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Die Mauer wird ungerade oft gekreuzt. Aber wie geht das, wenn ich benachbart bin? Also X und Y liegen ja nebeneinander. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall eine Galerie, bei der wir einfach nur so einen Schritt laufen, eine Kante. Und jetzt muss ich dabei die Mauer ungerade oft kreuzen. Denn bei jeder Galerie von X zu Y muss ich die Mauer ungerade oft kreuzen. Na, wie geht das, wenn ich eine Kante langlaufe? Da muss dann halt diese eine Kante genau auf der Mauer liegen. Also ist XY eine Mauerkante. Nee, es ist noch nicht Weihnachtspause. Gut, wir sind mit dem Kapitel fast fertig, deswegen mache ich jetzt mal so eine Pause zum Durchatmen. Was gibt es vielleicht gerade für Fragen? Wo soll ich was nochmal aufgreifen, nochmal zusammenfassen? Brauchen wir auch ein Beispiel? Erstmal nicht. Okay, wir sind alle gerade ganz zufrieden.
Dann nähern wir uns den letzten kleinen Resultaten dieses Kapitels.
Kleine Bezeichnung. Die passt da oben noch hin. Oh ja, ich freue mich. Also, wir nehmen uns eine Kante. Und jetzt fangen wir an zu basteln aus der Perspektive dieser Kante. Wir sehen gleich, wo das hinführt. Aber erstmal brauche ich Notation. Und zwar so ähnlich, wie ich das vorhin gemacht habe. Da hatte ich ja diese Mengen nx und ny. Ich bin näher an x oder ich bin näher an y. Das machen wir systematisch. Immer dann, wenn wir eine Kante sehen, dann bezeichnen wir jetzt auf kanonische Art und Weise die Menge der Kammern, die näher an der einen Kammer sind und weiter weg von der anderen. Für jede Kante kommt die kanonische Bezeichnung Sigma und dann steht unten dran x / y. Man kann also jetzt an der Kammer, die weiter vorne steht, erkennen, dass das die ist, an der man näher dran sein soll. So,
dass die Menge aller Kammern U aus Sigma mit der Eigenschaft, dass die Distanz von U zu X kleiner ist als die Distanz von U zu X. So, vorhin, als wir alles vorher festgelegt hatten, da war das mit meiner improvisierten Bezeichnung okay. Dauerhaft ist diese hier natürlich ein bisschen netter, weil hier unten dran, weil hier unten beide beteiligten Kammern der Kante dran stehen. Dann hat man die beide sichtbar. Na, jetzt möchte ich gerne Folgendes zeigen. Lämmer 15, übliches Zeug. Diesmal fange ich aber nicht mit einer Spiegelung an, sondern ich fange mit irgendeiner Kante irgendwo auf der Welt an. So, irgendeine Kante xy in Sigma 19. Und dann zeige ich jetzt, oder zeigen wir jetzt, dass dann diese komische Menge Sigma x / y, wie sagt man es eigentlich? X / y oder vielleicht x ohne y? Das ist vielleicht gar nicht doof, weil ja in dieser Menge y auch nicht drin liegt. Ich glaube, das möchte ich jetzt als Abkürzung fürs Sprechen verwenden. Ich möchte für diese Menge, die ich jetzt hingeschrieben habe, Sigma x ohne y sagen. Solange, bis ich merke, dass es vielleicht ein Problem ist oder uns verwirrt. Aber erstmal finde ich es gut. So, wir haben eine Kante, wir können also diese Menge hinschreiben und ich behaupte, dass es eine Wurzel ist und dass die eindeutig bestimmt ist durch die Kante, mit der wir angefangen haben. Das heißt, dass also dann insbesondere eine Spiegelung dazu gehört und eine Mauer und all das ist eindeutig bestimmt in dem Moment, wo wir mit einer Kante anfangen und dann diese Menge hinschreiben. Also fangen wir an. Es ist jetzt Sigma unten x und y. Und diese ist durch die Kante, die ich sonst mit der wir angefangen haben, eindeutig bestimmt. Genau wie die dazugehörige Spiegelung und die Mauer. Wir jetzt noch eine Möglichkeit gefunden haben, wo wir anfangen können. Wir können mit einer Spiegelung anfangen, wir können mit einer abstrakten Wurzel anfangen und wie wir jetzt sehen, können wir auch einfach irgendwo im Kammernsystem mit irgendeiner Kante anfangen und von da aus losbasteln. Das geht auch. Bisher hatten wir immer eine Spiegelung und haben gesagt, ja, per Definition ist das nur dann eine Spiegelung, wenn wir eine Kante finden, die invariant gelassen wird. Das heißt, dann wussten wir was über die Kammern auf dieser Kante. Und jetzt ist es ja andersrum. Jetzt haben wir eine Kante und wollen dazu quasi eine Spiegelung basteln. Denn so können wir ja zeigen, dass diese Menge, die da steht, eine Wurzel ist. Wir brauchen ja erst eine Spiegelung und müssen dann zeigen, dass das jetzt eine der beiden Wurzeln ist für diese Spiegelung. Also müssen wir was konstruieren, ein Gruppenelement, das eine Spiegelung ist, für die xy auf der Mauer liegt. Wie machen wir das? Wir suchen also jetzt ein Gruppenelement. Ich mache mal einen Schnittzettel. Gesucht ist ein Gruppenelement W, das ist auch aus der Gruppe groß W, mit der Eigenschaft W mal x und y. W mal x gleich y und W mal x gleich x. So was suchen wir. Da wir in der Gruppe sind, wissen wir, dass das abstrakt lösbar ist. Aber die Frage ist, wie kommen wir jetzt konkret hin? Und hier ist eine Idee. Xy ist eine Kante. Wie man nochmal Kanten definiert in unserem Kammersystem. Wann kriegen wir eine Kante? Und was gehört zu so einer Kante immer noch dazu?
Na?
Also quasi I Nachbarschaft. Also,
man hat eine Farbe I, genau. Und was bedeutet
I Nachbarschaft? Was bedeutet es, dass wir nicht nur eine Kante haben, sondern dann haben wir auch eine Farbe?
Also ich komme von einem Element zum anderen, indem ich mit einem Erzeuger, der I in dem Fall, von rechts multipliziere.
Ganz genau, vielen Dank. Man kommt, also überhaupt hat man eine Kante, wenn man mit einem Erzeuger von links nach rechts und zurückkommt. Und der Index gibt einem die Farbe, die Kante hat. Aha, wir haben eine Kante. Zu jeder Kante gehört eine Farbe. Also haben wir da jetzt ein I, dann also wissen wir, jetzt mal der I ist und Y. Vielleicht unser Gruppenelement wie basteln. Das ist jetzt der Plan.
Und ich schreibe die Lösung jetzt einfach hin, nachdem wir uns die Idee überlegt haben, wie wir da hinkommen.
Das ist die Farbe an unserer Kante. Das heißt, x und y sind zwei Gruppennachbarn. Mal RI, das Inverse davon ist RI hoch minus 1 mal Y hoch minus 1 mit der Hendrick-Regel, aber RI hat auch nur 2 und deswegen kommt raus Y mal RI mal Y minus 1
für das ganze Produkt und das ist ein konjugiertes von RI.
Insbesondere ist es ein Element der Ordnung 2, das kann man sofort sehen und es vertauscht, das kann man nachrechnen, x und y bei Multiplikation von links. Ist also wirklich ein Spiegel. Wir erhalten, dass das eine Spiegelung ist, bei der xy, also die Kante xy, in der Mauer liegt. Wunderbar, jetzt haben wir die Spiegelung gefunden. Dann gucken wir. X liegt jetzt in der einen Wurzel und Y in der anderen.
Ne? Haben wir uns ja überlegt. Mauerkante und dann liegen die in verschiedenen Wurzeln. Und jetzt gucken wir auf die Definition dieser Menge. Sigma unten X ohne Y. Das ist genau das, was wir uns vorhin in dem Lemma angeschaut hatten, wo wir gesehen haben, dass es eine der Wurzeln ist, nämlich die, in der X liegt. Und das haben wir jetzt.
Diejenige Wurzel zu S in der X geht. Und damit ist es insbesondere eine Wurzel. Jetzt ist noch die Frage, warum die durch die Kante eindeutig bestimmt ist. Da gucken wir gleich drauf. Genau wie der zugehörige Spiegelung und die Mauer. Naja, das haben wir jetzt gesehen. Wenn ich mit einer Kante anfange, dann kann ich nur auf eine Weise, nämlich so wie wir es gerade gemacht haben, die dazu passende Spiegelung basteln. Dieses Gruppenelement hier ist eindeutig bestimmt. So wie wir das ausgerechnet haben. Das heißt, da haben wir jetzt die ganze Eindeutigkeit, aber so ein bisschen ist ja noch die Frage, also was ist gemeint mit, ist durch diese Mauerkante eindeutig bestimmt? Was müssen wir da jetzt noch zeigen?
Wie stark ist die Eindeutigkeit? Überlegen wir nicht gerade?
Nach meinem Gefühl kommt die Eindeutigkeit daher, dass wir gesagt haben, dass es eine Wurzel sein soll, die x enthält. Denn ansonsten hätte ich ja auch die andere Wurzel finden können, also die in der y-Kante. Das heißt, ich würde sagen, in dem Moment, wo man die Kante vorgibt, findet man auf diese Art und Weise eindeutig die beiden Wurzeln zu der Spiegelung, bei der xy auf der Mauer liegt. Aber eindeutig wird das Ganze erst, wenn ich sage, in welcher der beiden Wurzeln x liegen soll. Also möchte ich das jetzt präzisieren. Das ist eine Wurzel, das ist klar, das haben wir gezeigt. Und diese ist durch xy eindeutig bestimmt durch xy und durch die Eigenschaft x zu enthalten. Eindeutig bestimmt. Da haben wir nämlich tatsächlich nichts mehr zu zeigen. So, genau wie die dazugehörige Spiegelung, haben wir gerade geklärt, wie man die ausrechnet. Und die Mauer ist dann ja auch klar, denn wir haben ja gesagt, dass eine Mauer aus genau allen Kanten besteht, die von der Spiegelung invariant gelassen werden. Und das ist dann alles klar. Das heißt, man muss sich eigentlich nur das überlegen, was wir jetzt gerade gemacht haben, nämlich wie man von der beliebigen Kante aus auf die Spiegelung kommt. Und wir haben jetzt auch gesehen, es gibt wirklich immer eine. Wie man auf die Spiegelung kommt, bei der genau diese Kante auf der Mauer kommt. Das haben wir gemacht. Und dann ist der ganze Rest eindeutig. In dem Moment, wo ich festgelegt habe, welche der beiden Kammern der Kante in welcher Wurzel liegen soll. Dann ist alles klar.
Das ist nämlich dann noch ein bisschen klarer. Da, dieses durch die Kante und durch x. So, was man nämlich ansonsten noch machen müsste, und das habe ich hier in meinen Notizen stehen, ansonsten müsste man halt nochmal losgehen und sagen, ja, jetzt nimmt man sich halt irgendeine Wurzel, wo x drin liegt und wo diese Kante in der Mauer liegt, aber brauchen wir jetzt nicht mehr. Alles, was wir gemacht haben, war jetzt eindeutig. So, letztes Resultat. Möchte ich diese Notation vorher einführen? Naja, wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ja, doch, ich schreibe das einmal an. Wir haben jetzt ja schon mehrfach darüber geredet, wie wir aus den verschiedenen Perspektiven auf immer die gleiche Lage kommen, nämlich dieses Gesamtspiel aus Spiegelung, Mauer, Wurzeln und dann verschiedene Charakterisierungen für die Wurzeln. Und egal, wo ich anfange, jetzt haben wir wirklich ja überall mal angefangen, egal, wo ich anfange, ich kann immer alles rekonstruieren. Aber wir haben jetzt noch nicht für alles Bezeichnungen. Also was ich zum Beispiel jetzt noch nicht habe, ist, dass wenn ich mit so einer Kante anfange, dass dann die Spiegelung, die dazu gehört, einen kanonischen Namen hat. Das habe ich noch nicht. Ich habe jetzt für eine der Wurzeln einen kanonischen Namen. Ne? Also wenn ich hier so eine Kante habe, xy, dann hat jetzt die Wurzel, die dazu gehört, die x enthält, den kanonischen Namen Sigma x ohne y. Die andere Wurzel hat den kanonischen Namen Sigma y ohne x. So, das ist irgendwie klar, das können wir einfach benutzen. Aber wir haben noch keinen Namen für die Spiegelung, sondern den haben wir uns jetzt natürlich ausgedacht. Und es wäre einfacher, wenn wir das auch noch irgendwie hätten. Deswegen einfach, damit wir aus allen Richtungen immer wissen, wie die Sachen heißen. Deswegen ist hier ein Vorschlag. Bezeichnung. Wenn wir jetzt irgendwie anfangen und abstrakt eine Wurzel in der Hand haben, und so ist das ja hier, wir haben jetzt irgendwo angefangen, nämlich mit so einer Kante und haben dann eine Wurzel gefunden und der jetzt noch einen abkürzenden Namen zu geben, ist nicht so das Problem, das würde ich sofort machen, weil ich keine Lust habe, das da reinzuschreiben. Das heißt, ich fange jetzt an mit einer Wurzel, sei Alpha eine Wurzel. Und es ist klar, was das heißt, das haben wir auch irgendwann schon mal aufgeschrieben. Eine Wurzel ist eine Teilmenge des Kammernsystems Sigma mit der Eigenschaft, dass es eine Spiegelung gibt, sodass das eine der dazugehörigen Wurzeln ist. Und dann haben wir immer gleich die gegenüberliegende, bei der haben wir schon eine kanonische Bezeichnung, nämlich der minus Alpha. Ja, aber jetzt kann man dazu Mauer und Spiegelung einfach bezeichnen. Dann bezeichnen Ref wie Reflection, also Spiegelung, und ein Sigma, um zu wissen, welches Kammernsystem wir haben, von Alpha.
die eindeutig bestimmte Spiegelung, das wissen wir ja inzwischen, dass wenn man so anfängt, dass dann die Spiegelung eindeutig bestimmt ist, zu der Alpha eine Wurzel ist. Eindeutig bestimmte Spiegelung in B, zu der Alpha eine Wurzel ist. Und die Mauer dazu, na, da habe ich jetzt zwei kanonische Möglichkeiten. Ich könnte schreiben M unten Ref Sigma Alpha. Mache ich nicht, ich schreibe einfach M unten Alpha. Die Mauer dazu heißt M unten Alpha. So, jetzt haben wir aus jeder Richtung Notation.
Und jetzt möchte ich noch mal kurz kommentieren, was ich da gerade so schnell gesagt habe.
Das war wahrscheinlich etwas zu schnell. Ich habe nämlich behauptet, dass wenn man mit einer Wurzel anfängt, dass dann die dazugehörige Spiegelung, die es ergeben muss, sonst wäre es keine Wurzel, eindeutig bestimmt ist. Ja, warum ist das so? Erleben wir, wo ich eine Wurzel habe und ja weiß, dass es eine Spiegelung gibt, von der diese Wurzel kommt, dann weiß ich, dass es wegen dieser Spiegelung, die da ist, eine Kante gibt, bei der die beiden Kammern von der Spiegelung vertauscht werden, sonst wäre es keine Spiegelung. Und ich weiß, dass ich die beiden Wurzeln unterscheiden kann, Alpha und Minus Alpha, daran, dass von einer solchen Mauerkante halt die eine Kammer in der einen liegt und die andere in der anderen. Das heißt, ich habe dann so eine Kante, mit der ich starten kann, so wie in Lemma 5.10, aus der ich die Spiegelung wieder berechnen kann. Deswegen ist die Spiegelung eindeutig bestimmt. In dem Moment, wo ich so anfange. So, okay. Haben wir das auch. Dann kommt jetzt das letzte Lemma. Ja, genau. Wir arbeiten uns jetzt hier weiter, denn wir werden bald eine Charakterisierung von minimalen Galerien sehen. Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, dann kommt es bald. Ja, mal kurz. Alles wie immer. Das Geld P2. Sigma unten x ohne y ist dann die einzige Wurzel, die man finden kann, in der x liegt, aber nicht y. Es ist nicht möglich, eine andere Spiegelung, eine andere Wurzel zu finden, in der es so ist. Und die dazugehörige Spiegelung ist dann auch die einzige, die x und y vertauscht. Das heißt, wenn ich so anfange, ist dann alles in alle Richtungen eindeutig. Dann ist, ich führe meine Rekursion mit ein, Alpha, was ich jetzt definiere als die Wurzel Sigma unten x und y, die einzige Wurzel, die x enthält, aber nicht y, und die dazugehörige Spiegelung, die kann ich jetzt ja bezeichnen, dank Notation vorher, Ref Sigma Alpha ist die einzige Spiegelung in B, die x und y vertauscht. Ganz viel davon haben wir schon gesehen. Wir müssen einmal kurz sortieren, was wir da jetzt noch zeigen müssen.
steht zwar im Prinzip schon alles da oder so ähnlich, aber machen wir es wirklich nochmal so richtig explizit. Wir fangen also an mit irgendeiner Wurzel auf der Welt, die x enthält, aber nicht y. Sehr besser. Also in Minusbeta. Und x und y sind auf einer Kante. Also haben wir da jetzt so eine Kante, wo die eine Kammer in der einen Wurzel liegt und die andere in der anderen. Das heißt, es ist eine Mauerkante. Und jetzt kann ich die ganze Untersuchung benutzen von gerade. Die Kante x, y liegt jetzt auf der Mauer zu Beta. Durch die dazugehörige Spiegelung vertauscht. Das heißt, die Spiegelung Rev Sigma Beta vertauscht x und y. Gleichzeitig ist es aber ja die Spiegelung, die zur Wurzel Alpha gehört hat. Und Alpha ist eindeutig bestimmt dadurch, dass es eine Wurzel ist und das x drin liegt. Haben wir gerade geklärt. Das ist dann alles eindeutig, wenn man mit so einer Kante anfängt. Und wir haben mit dieser Kante x, y angefangen. Also basteln wir das jetzt zusammen. So, x, y liegt dann beim Beta. Es werden also x y von der Spiegelung, die zu Beta gehört, vertauscht, aber eben auch von der Spiegelung, die zur Wurzel Alpha gehört, aber auch von Sigma Alpha. Ja, aber wenn zwei Spiegelungen das gleiche tun und da reicht eine Mauerkante, dann sind sie gleich. Warum? Ja, weil wir dann zwei Gleichungen in der Gruppe haben. Wir haben jetzt also, ich kürze es hier mal kurz ab, R Beta mal x gleich y, aber eben auch R Alpha, also dieses R ist jetzt kurz für die Spiegelung, weil ich das nicht alles hinschreiben wollte. Das heißt also, dass sowohl die Spiegelung zu Beta als auch die Spiegelung zu Alpha bei Multiplikation von links x auf y werfen. Aber dann, ich bin ja in der Gruppe, da kann ich kürzen und bekomme dann raus, dass diese beiden Spiegelungen gleich sind. Kürzen in der Gruppe. So anfange und die Wurzel dann auch. Denn wenn die Spiegelungen gleich sind, sind die Wurzeln gleich. Das heißt, dann kann ich mich nur noch entscheiden, welche ist von den beiden. Aber wenn ich anfange mit Beta als Wurzel, die x enthält, aber nicht y, dann muss das Alpha sein, wenn die Spiegelungen gleich sind zu Beta und Alpha. Was ist das? Also ist Beta eine der Wurzeln zu der ursprünglichen Spiegelung. Und dadurch, dass x drin liegt, ist dann klar, dass es Alpha selbst ist. So, dann ist alles sehr klar. So, Ende des Kapitels. Was kann ich jetzt noch anbieten an
wo gibt es weitere Fragen oder den Wunsch nach noch mehr Erklärungen oder Beispielen? Erstmal kein. Wir können ja auch mal mit den Übungsaufgaben gucken, ne? Manchmal entstehen da ja noch neue Fragen. Dann wird das jetzt so eine Wir-Duschern-Mal-Tafel im Sinne von, wir gucken mal, was in Kapitel 6 so ungefähr auf uns zukommt. Kapitel 6 heißt Faltung und Projektion. Und ich möchte jetzt gleich noch ein paar Bilder malen und ein paar Highlights ankündigen und ein bisschen erzählen, wie wir da jetzt weitermachen in unserer Theorie. Also, vielleicht fange ich an mit der Idee der Faltung. Oh ja, genau. Diesmal deute ich tatsächlich eine Sphäre an, aber wieder nur in 2D. Das ist mein Kammernsystem. Jetzt gucke ich mir eine Spiegelung an und dann stelle ich mir die Mauer halt so vor, dass sie wirklich das Kammernsystem so in 2 Hälften teilt. Also male ich mal hier so die Mauer durch. Sagen wir mal, hier unten ist Alpha, da oben ist Minus Alpha. So, wunderschön. Ist sogar tatsächlich halbwegs rund geworden. Jetzt stellen wir uns vor wie einen Pfannkuchen. Und dann nehmen wir die eine Seite und klappen genau an der Mauer entlang drüber. Das ist Faltung. Also, was macht Faltung? Faltung ist eine Abbildung von Sigma in sich selbst. Und die Definition ist, dass ich, ne, ich muss halt sagen, auf welcher Seite ich anfange. Sagen wir mal, wir gucken jetzt aus der Perspektive von Alpha. Wenn ich dann aus dieser Perspektive falte, dann heißt das, innerhalb von Alpha mache ich die identische Abbildung und auf der anderen Seite der Mauer bilde ich mit S ab. Das heißt, ich klappe so rüber. Das ist das, was Alpha macht. So, erste Idee, was wir uns angucken im nächsten Kapitel. Dann überlegen wir uns da halt haufenweise Eigenschaften, was macht die Faltung, was passiert mit Galerien, mit Abständen, bla bla bla. So. Als nächstes überlegen wir uns, und dabei hilft das Konzept der Faltung, dass Wurzeln konvex sind. Ich weiß, dass ich darüber schon mal grob gesprochen habe, also wiederhole ich das jetzt nur kurz. Konvexität bedeutet hier in unserem Kontext, so graphentheoretische Konvexität, dass wir also eine Menge von Kammern haben und definieren, dass die konvex ist, genau dann, wenn gilt, dass immer dann, wenn ich mir 2 Kammern aus dieser Menge schnappe und eine minimale Galerie von der einen zur anderen entlang laufe, dass ich dann nur durch Kammern aus der gleichen Menge laufe und niemals raushüpfe. Und das ist bei Wurzeln so. Wurzeln sind konvex. Das überlegen wir uns mal. Dann, genau, das ist eins meiner Highlights. Ja, 2 Highlights eigentlich. Wir werden unser Kammernsystem noch ein bisschen stärker entlang von Wurzeln strukturieren. So, zum Beispiel nehmen wir uns eine minimale Galerie von einer Kammer x meinetwegen zu einer Kammer y in unserem Kammernsystem und dann laufen wir diese minimale Galerie entlang und an jeder Kante spielen wir das Spiel, was wir gerade gespielt haben, dass wir uns nämlich die Spiegelung angucken, zu der das eine Mauerkante ist und dann diese entsprechenden Wurzeln. Das heißt, wir laufen eine minimale Galerie lang und jedes Mal, wenn wir an einer Kante sind, teilen wir dort einmal das Kammernsystem in 2 Hälften. Und so laufen wir da lang. Und dann charakterisieren wir die Wurzeln, die wir da unterwegs durchschreiten. Und insbesondere sagen wir was darüber, wie viele das sind und so. Das wird später dazu führen, dass wir gegenüberliegendes Zeug besser verstehen. So, schon mal als kleiner Teaser für die Zukunft. Ich denke, genau, und umgekehrt kann man dann auch wieder minimale Galerien charakterisieren durch die gleiche Idee. Und die nächste Idee, die dann noch kommt, das ist das Stichwort Projektion. Also jetzt haben wir ein bisschen über Faltung geredet. Das Stichwort Projektion, das funktioniert anders. Da haben wir auch wieder unser Kammernsystem, aber jetzt haben wir innerhalb unseres Kammernsystems ein Residuum. Ja. Und jetzt haben wir irgendwo auf der Welt eine Kammer. U. Und dann ist die Idee, von U aus in Richtung des Residuums zu gucken und so eine Art Türsteher zu finden.
Also so eine Art Kammer, die in dem Residuum liegt und möglichst nah dran an Uhr ist. Nach dem Motto, dann, wenn ich minimal dahin laufen will, dann gehe ich besser da durch, da vorbei an dieser Kammer. Das wird zur Idee der Projektion führen, dass wir also quasi von außen auf das Residuum projizieren, indem wir immer so eine möglichst nah dran liegende Kammer auswählen. Was auch immer das dann soll. Aber so. Das sind die beiden großen Ideen für Kapitel 6. Faltung, also noch mehr Wurzelkram und dann Zusammenhang mit minimalen Galerien und Projektion auf Residuum.
Ich gucke mal, ob ich noch ein Konzept übersehen habe. Nee, das sind die beiden Sachen, über die wir sprechen. Und naja, dann kann man sich Residuen eben auch wieder graphentheoretisch angucken. Die sind auch konvex. Dabei hilft diese Idee mit der Projektion. Und generell versuchen wir dann so ein bisschen diese beiden Konzepte zu verbinden. Zum Beispiel kann man sich ja auch fragen, wenn man hier so eine Unterteilung des Kammernsystems hat in zwei Wurzeln, wenn ich jetzt ein Residuum habe, wie kann das da eigentlich liegen? Muss ein Residuum immer in einer Wurzel liegen oder kann das da auch rausgucken? Wenn das da rausguckt, wie? Kann das beliebig wild sein oder muss das irgendwie gleichmäßig sein? Das sind so Sachen, die man sich dann auch noch angucken kann. Das passiert in Kapitel 6. So, das war die kleine Vorschau. Das ist ein guter Moment, um zu unterbrechen. Ich schlage vor, dass wir um 19:30 uns wieder treffen und Übung machen. Ja, Plan? Gut, yay! Yeah.